Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalten wir uns über das Thema Vorgehen bei SAP-Projekten und ich ahne die erstaunten Blicke. Hat das was mit Software Engineering zu tun oder ist das nur irgendeine Sorte von Projekten, bei denen der Software Engineering Aspekt eigentlich der immer gleiche ist wie in anderen Informationssystemprojekten auch? Da werden wir darauf eingehen. Ich unterhalte mich heute mit Michael Bloß und mit Stefan Thies. Und bevor wir das tun, stellt ihr beiden euch auch am besten erstmal vor. Jetzt zeigen sie aufeinander. Stefan fängt an. Stefan.
Jo, gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Thies und ich bin bei Adesso in der Adesso Orange zuständig für die SAP-Projekte bei unseren produzierenden Kunden. Und von daher freue ich mich auf den Austausch.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich heiße Michael Bloß und bin bei Adesso zuständig für die, ich sag mal, Breitensportthemen rund um Transformation, klassisches Core-Business in verschiedenen Branchen und freue mich auf den Termin.
Also reden wir grundsätzlich mal über alle Branchen, die wir heute dabei haben und gucken auf das, was denn das Vorgehen bei SAP-Projekten so insgesamt schwierig macht. Schauen wir einmal ganz abstrakt drauf. Momentan ist da ein extra Hype, was SAP-Projekte angeht und Umstellung auf S/4HANA. Warum machen Unternehmen das denn jetzt gerade oder jetzt gerade mehr, als es immer tun? Stefan sagt was.
Ich glaube, erstmal können wir uns als Dienstleister da ja bei der SAP bedanken, die einfach mal gesagt haben, wir kündigen unser Altsystem ab. Und somit ist jeder Kunde gezwungen, tatsächlich sich mit der Zukunft seines SAP-Systems zu beschäftigen. Und hinzu kommt noch, dass es jetzt nicht irgendwie nur ein Release-Upgrade ist oder ähnliches, sondern SAP auch Datenbanktechnologien geändert hat und auch die Bereitstellung des Systems immer mehr als Software-as-a-Service-Lösung erfolgen soll. Und dafür gibt es ein natürliches Ende und das ist spätestens 2030. Und somit muss sich jeder aktuelle ERP-Kunde bei der SAP damit beschäftigen.
Und glaubt man das Ende denn oder ist das wie mit Verbrennungstechnologie, dass alle sagen, naja komm, kurz vorher wird es dann nochmal verzögert.
Ja, das Ende war ja schon mal 2025, von daher einmal verzögert wurde es schon, aber tatsächlich nimmt der Druck zu und auf der anderen Seite stellt SAP auch immer mehr, ich sag mal, Hilfsmittel bereit, um diese Transformation eines effizienter zu machen.
Und dann meinst du, passiert es auch bis 2030?
Ich würde mir auf das Jahr, traue ich mich echt noch nicht zu committen,
ist auch lange noch
aber irgendwann in dem Jahrzehnt, denke ich, wird es das
okay,
Ende sein.
Okay, irgendwas in dem Jahrzehnt. Und ist das denn so schwierig? Ich meine, Umstellungsprojekte von einer Sorte Software aufs nächste Release von der Software haben wir ja nur hier und da mal. Ist auch unterschiedlich schwierig. Wir haben auch selber Software, bei der wir uns da mal gelegentlich die Ohren brechen bei Release-Uplifts. Aber was macht es denn hier besonders schwierig? Oder ist es, nein, warte, ich fange anders an. Ich mache viel zu viele Prämissen in die Fragen. Ist es denn überhaupt besonders schwierig?
Die Prämisse war ganz gut, weil die Antwort ist ja oder nein. Es kommt immer ein bisschen auf die Ausgangslage an. Und es kommt natürlich auch darauf an, was ich machen möchte. Ne? Und um vielleicht nochmal Bezug zu nehmen auf Stefans Themen eben, ist, glaube ich, das Schwierigste eben zu gucken, was will ich mit dem ganzen Kram eigentlich erreichen? Das heißt, ich muss mir eigentlich erstmal wie bei allen Projekten überlegen, was ist denn der Benefit? Ist das für mich ein Business-Projekt? Sehe ich das als IT-Projekt? Du sagst eben Release. Die SAP wird jetzt sagen, das ist auch kein Release.
Ach, die SAP sagt, ist kein Release.
Das ist eine ganz neue Software. Und natürlich kann ich es, ich sag mal, Release-ähnlich vollziehen und sagen, ich mache einfach einen Uplift auf einen, also mit einem Brownfield. Ne? Da gibt es noch die Farblehre, da kommen wir aber später
drauf. Da kommen wir nochmal drauf, ja.
Und ich kann natürlich auch sagen, ich renoviere meinen ganzen Laden an der Stelle, wo wir dann schon lange nicht mehr in einem technischen Upgrade-Projekt sind, sondern halt uns überlegen müssen, wollen wir denn noch eine Menge mehr mit dem Thema. Es ist also oft auch ein Auslöser für vieles mehr als ein reines Projekt, irgendwie was eine Software von links nach rechts schiebt und einfach eine neue Version am Ende dran steht.
Okay, aber wenn mein Lieferant sagt, es ist eine ganz neue Software, dann wäre ich als Kunde doch erstmal mit dem Impuls versehen zu sagen, dann überlege ich mir mal, ob ich die nehme. Vielleicht nehme ich jetzt auch ganz was anderes.
Na klar, das ist durchaus auch in der Diskussion. Also es ist keineswegs so, dass Kunden an der Stelle irgendwie vollständig von vorne, also viele schon, weil sie es kennen, es ist am Ende trotzdem ein SAP-System, aber es gibt viele Kunden, die Überlegung haben zu sagen, müssten wir uns jetzt bei der Gelegenheit nicht auch was anderes angucken.
Und dann gucken die und nehmen dann trotzdem wieder SAP, oder?
So sieht es in der Regel der Fälle aus.
Warum ist das so?
Ich glaube, weil am Ende immer rauskommt, dass das trotzdem ein SAP-System ist. Also der Wiedererkennungswert, der Schulungsaufwand, der Change-Effekt, den man hat, ne, der ist dann schon größer, weil es steht natürlich schon auf einer etablierten Basis. Also es ist ja nicht alles neu. Ne? Aber es ist, glaube ich, auch nicht die Software, sondern es ist die Überlegung der Business-Organisation. Also ich habe 20 Jahre lang irgendwie in IT meinen Laden abgebildet. Und wenn ich das jetzt nutzen möchte, dann nutze ich das ja nicht, indem ich, wie gesagt, einfach nur Software von links nach rechts schiebe, sondern dann überlege ich mir ja, was kann ich denn bei der Gelegenheit optimalerweise noch so verbrechen?
Oha, aber da haben wir doch jetzt den Konflikt, dass so ein Management sagt, oh, wir führen jetzt was Neues ein, jetzt machen wir alles new and shiny. Und dann kommt es auf die Fachbereichsebene und die Sachbearbeiter und innen sagen, aber im Grunde ist es doch besser, es sieht genauso aus wie vorher, oder?
Total unterschiedlich, würde ich sagen.
Genau, ich glaube, da hat man als Unternehmen hat gerade auch die Möglichkeit, irgendwie jetzt nochmal nicht nur auf dieses eine Projekt zu gucken, sondern einen Schritt zurückzugehen. Denn dieses Thema, ich tausche mein ERP aus, könnte jetzt sagen, ja, ist auch ein neues Kundenportal oder sowas, wäre ähnlich. Aber das Problem an so einem ERP ist ja, das ist ja in jeden Prozess in meinem Unternehmen irgendwie integriert. Ne? Und jetzt nur neu und shiny. Am Ende habe ich auch ganz, ganz viel Geld in Effizienz gesteckt in diesem System. Das sind ja häufig Dunkelverarbeitungsprozesse. Wenn ich mir dann wieder über jede Buchung, jedes Kontenführungselement irgendwie am Ende des Tages irgendwie Gedanken machen muss, habe ich, glaube ich, auch nichts gekonnt. Somit ist der Wunsch natürlich da, viele Sachen mitzunehmen. Aber mit einer neuen Systemarchitektur, mit einer größeren Öffnung der SAP nach außen, gibt es durchaus halt jetzt auch die Möglichkeit, ganz neue IT-architekturelle Überlegungen anzustreben, ne? Und zu sagen, naja, ich reduziere das ERP vielleicht um das, was ich früher dran gebaut habe und mache das in Spezialanwendungen, die das wirklich können. Oder zu sagen, naja, ich habe ja jetzt vielleicht auch eine SAP-eigene Erweiterungsplattform mit der Business Technology Plattform und die sehe ich vielleicht dann auch zukünftig als zentrales Element meiner IT-Architektur.
Mhm. Wenn wir heute mal auf andere Einführungen von Informationssystemen gucken, müssen ja nicht immer nur ERP-Systeme sein, gibt ja auch andere Informationssysteme, dann ist meine Wahrnehmung, dass es den klassischen Informationssystemanteil gibt. Klar, darum geht es dann oft ursprünglich, dass man das zwar kaum noch durch die Tür kriegt, ohne sich mit dem Thema datengetriebene Systeme auseinanderzusetzen. Gen AI, wenn man möchte, also muss nicht generativ sein, ja, aber irgendwas mit datengetrieben und AI-basiert spielt oft eine Rolle. Hätte ich jetzt nicht in erster Linie an SAP gedacht, wenn ich über künstliche Intelligenz denke. Wie passt das zusammen?
Ja, doch, ich glaube schon, weil wir haben ja in so SAP-Systemen auch ganz, ganz viele Sachen, zum Beispiel Sachbearbeiterentscheidungen oder Ähnliches, die wirklich abgearbeitet werden. Und da gibt es natürlich irgendwie Ansätze, das auch mit Gen AI zu unterstützen. Und die SAP hat durch die Öffnung in Richtung der BTP auch so, ich sag mal, den Werkzeugkasten dafür bereitgestellt. Oder wenn ich jetzt an meine Kunden denke, der ganze Bereich der Variantenkonfiguration. Ne? Also welche Bauteile brauche ich denn jetzt überhaupt, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen?
Jetzt sind wir im Manufacturing. Du hast auch am Anfang gesagt, ich sag's nochmal dazwischen.
Mhm. Ja, und somit gibt's da auf jeden Fall Bestandteile. Aber ich glaube, noch wichtiger ist aufgrund der integrativen Bestandteile beim SAP-System wirklich die Prozesse end-to-end zu denken. Und SAP ist halt an der Stelle echt ein prozessgetriebenes System und auch dafür gebaut, diese Genauheit effizient abzuarbeiten.
Mhm. Wir wollten ja auf die Fehler kommen, die man machen kann bei solch einer Einführung. Aber jetzt reden wir am besten nicht über die Fehler, die man mal gehört hat, die fremde Menschen machen, sondern die ihr auch schon gemacht habt. Das ist ja noch ein selbstbezichtigender und vielleicht auch interessanter und authentischer.
Michael. Puh, wo fangen wir da an? Nein, so schlimm. So schlimm ist es natürlich nicht. Also man macht insofern halt Fehler, als dass man, ich glaube, wir sind nicht im technischen Bereich, sondern wir sind tatsächlich so in den Anfängen, wenn ich mich zurückerinnere, als wir mit S/4HANA angefangen haben. Und genau dieses Thema war, wie nähern wir uns der Sache eigentlich? Ne? Erstmal nimmt man ja den Standard her. So. Das war vielleicht so unser erster Fehler. Das heißt, wir haben ja uns durchaus überlegt, warum so gängige Vorgehensmodelle jetzt vielleicht nicht mehr passen. Ne? Weil wir relativ früh gemerkt haben, dass wir ja Stefan hat es ja gerade ein bisschen skizziert, durch die gesamte Architektur des Unternehmens eigentlich kommen. Ne? Und darauf mussten wir reagieren. Das heißt, wir haben vielleicht am Anfang hat man gesagt, wir machen jetzt mal S/4HANA. Wir machen jetzt mal ein neues System. Mhm. Ne? So, und dann hat man festgestellt, das ist eigentlich eins, sondern das sind ganz viele. Also musste was her, worauf wir dann auch reagiert haben, was uns einfach mal eins systematischer an diesen Ansatz ranbringt. Da gibt es durchaus eine Besonderheit. Wir reden ja irgendwie über was Monolithisches, wo was da ist. Da kann man nicht einfach irgendwas entwickeln und auch nicht irgendwie, ich sag mal, voll agil dran gehen. Das muss schon mit Planung passieren. Und diesen Planungsprozess haben wir, glaube ich, auch mit beispielsweise unserem eigenen Vorgehensmodell dann schon so auf die Spitze getrieben, dass wir sagen, wir führen den Kunden sehr systematisch in seine Zielrichtung. Ne? So eben auch diese Farblehre im SAP, ne? Wie mache ich es green, brown, irgendwo dazwischen. Ne? Und deswegen der größte Fehler war, glaube ich, am Anfang zu sagen, wir machen hier S/4HANA, wir machen hier ein neues, also eine Transformation eines Systems. So, das war so ein Irrglaube, haben wir sehr schnell gemerkt, sehr schnell in den Griff gekriegt, daraus auch eine Menge Arbeit. Das war mal so der Urvater, sagen wir mal, des Fehlers.
Aber lass uns einmal Green and Brown auseinanderhalten. Was bedeutet denn das eine und was bedeutet das andere in diesem Kontext?
Also Greenfield heißt halt wirklich, ich stelle da eine neue Kiste hin und überlege mir von der Pike auf, wie mache ich es denn neu?
Ne? Gibt es nicht, oder? Gibt es das?
Ja.
Ja, echt?
Ja, tatsächlich gibt es das. Also jetzt könnte ich sagen, okay, bei Neuanführung, wo noch kein SAP da ist, ist zwangsweise so, aber in der Transformation gibt es das häufig. Also wir haben bis auf im Manufacturing, kann man sagen, insbesondere im Utilities, was wir auch relativ viel im Core bedienen, zumeist viel grünere Ansätze als braun, weil tatsächlich doch über die Jahre so viel Zeug zusammengekommen ist, das brauchen wir eigentlich alles nicht.
Und dann lässt man den alten Krempel in der Gülle stehen und baut daneben neu.
Exakt, genau so sieht das aus. Also du bist quasi, ich sag mal, noch auf demselben Grundstück, aber du stellst dein Haus schon nochmal neu auf, wenigstens zu teilen, vielleicht lässt einen Keller stehen, ne, aber mauerst dann so einen ersten und zweiten Stock da wieder drauf, ne. Und beim Brownfield ist es halt so, ja, du hast mal geguckt, ob du nochmal einen E-Check brauchst, machst die Kabel irgendwie nochmal neu, wo es dann wirklich brennen könnte. Aber du kommst jetzt nicht unter Zwang in Tonnen an Innovationen rein, nur weil du da drüber gehst, sondern du hast ein paar verpflichtende Änderungen, aber deine Haustür ist immer noch da, wo du sie vorher hattest.
Oh, und wann sagt er jetzt dem Kunden lieber grün und wann lieber braun?
Also der Berater sagt ja eigentlich,
das hängt von ab.
Ja, das auch, genau. Wie die Juristen haben wir eins gemacht, es kommt darauf an. Ne? Aber tatsächlich ist es so, also der Berater muss eigentlich immer sagen, außer er findet ein fürchterlich standardisiertes System vor, wo der Kunde wirklich mit Recht behaupten kann, hey Leute, hier ist mein Wettbewerbsvorteil drin. Und wenn es nicht genau so bleibt, wie es ist, hat es keinen Benefit, dann ist es immer grüner. Also ich würde schon sagen, ne, es gibt die absolute Berechtigung zu sagen, Brownfield, das muss auch kein Business- oder IT-Hintergrund, es kann auch einfach die Mitwirkung, die Kappa in der Organisation sein, was ganz menschlich ist. Ne? Wir haben einfach keine Zeit. Aber aus der Empfehlung heraus kann man sagen, wenn so viele Sachen da drin sind, ne, die auch nachträglich nur abgekündigt werden, Module, die jetzt mitwandern, die du trotzdem irgendwann ersetzen musst, ist es schon so, dass ich sagen würde, wenn du mich fragst, was aber nicht Greenfield bedeutet, mach es jetzt einmal vernünftig. So würde ich es mal zusammenfassen. Ob das vollständig grün oder irgendwie einen grünen Anteil bedeutet, haben wir da hingestellt.
Mhm. Aber lass uns mal ruhig was Grünes annehmen. Da baut man jetzt eine schöne Landschaft hin, SAP-basiert, schöne Geschäftsprozesse, wie sie sein sollen, nicht so verfettet und nicht so variantenreich. Aber da hat man ja trotzdem jetzt noch das alte Zeug, das da so vor sich hinläuft. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, so und jetzt wechseln wir mal von alt und braun auf neu und grün. Hört sich ja gut an, aber zumindest mal muss dann ja eine Transition stattfinden, eine Datenmigration muss stattfinden. Ist ja ganz offensichtlich, oder?
Da ja, man sich doch ich glaube, es ist noch spannender, irgendwie wirklich zu sagen, wo habe ich denn nachher diese Funktion im Unternehmen? Mit welchem System unterstütze ich die? Und vorher sind wir schon so ein bisschen Verfechter der These, na, das ist irgendwie eines deiner größten IT-Projekte, also IT jetzt tatsächlich in Anführungszeichen, weil ich glaube, so ein ERP-Projekt ist am Ende kein reines IT-Projekt, sondern immer mit ganz, ganz starken Business-Involvement. Sich da vor dieser großen Investitionsentscheidung auch einfach mal den Luxus zu gönnen und einen Schritt zurückzumachen und das in so einem EAM-Bild oder sowas darzustellen, welche Fähigkeiten habe ich, mit welchen Fähigkeiten unterstütze ich denn in den nächsten Jahren oder andersrum, in welchen Systemen unterstütze ich denn in den nächsten Jahren meine Fähigkeiten? Und ich glaube, dann kann ich echt bewusst diese Entscheidung treffen. Und wenn da rauskommt, SAP ist für mich halt reines System of Records für Buchhaltung und Bilanzierung, ja, dann ist ein Greenfield-Ansatz, der meine ganze Organisation ein halbes oder ein Jahr bindet, weil ich mich über Prozesse unterhalte, wahrscheinlich genau nicht das Richtige. Mhm. Aber wenn ich sage, da findet der Kern meiner Wertschöpfung statt, dann sollte ich mir da wahrscheinlich ordentlich Gedanken machen, bevor ich es tue.
Mhm. Und da muss ich auch die nötigen Kapazitäten dabei haben. Ja, das ist ja, du hast gerade gesagt, Michael, nicht nur IT, sondern viel Fachbereich. Aus anderen Projekten ist es ja oft so, dass da zugesagt wird, wer alles mitmacht. Und im Laufe des Projekts sind die auf einmal alle weg, weil sie dringende andere Dinge zu tun haben. Was macht er denn dann? Ich hätte ja gedacht, das ist doch hier mal mindestens genauso sehr ein Problem wie in anderen Informationssystemeinführungen.
Würde ich vielleicht mal darauf antworten. Ich glaube, unsere Pflicht ist es dann, ehrlich gesagt, dieses unangenehme Thema so lange zu eskalieren, bis unserem Kunden eben einfach tatsächlich auch klar ist, welche Folgen wir sonst davon tragen. Weil wir können bestimmte Sachen ja nicht ohne ihn entscheiden. Das ist halt so, wir können Mitigationsmaßnahmen anbieten und zu sagen, pass auf, wir können schieben, wir können es anders vorbereiten, kostet dich dann vielleicht ein bisschen mehr Aufwand auf unserer Seite. Ne? Und wir machen so homöopathische Abnahmethemen. Aber du kriegst es nicht ganz weg. Ne? Und wie Stefan schon sagt, es ist so, was will ich damit erreichen? Ne? Gibt ja auch noch weitere so regulatorische Zwänge. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich gar kein FI-Projekt machen, kriege aber ständig meine, weiß ich nicht, Vorsteuermeldung nicht im Griff. Mhm. Oder sonst irgendwas ganz Profanes. Ne? Ich muss ja reagieren. Und am Ende des Tages können wir den Kunden immer nur wieder treiben, das zu tun, ihm vielleicht auch im Tagesgeschäft zu helfen, indem wir gar nicht sagen, wir machen jetzt mit dir nur das Projekt, sondern wir versuchen auch in deinem jetzigen Altsystem dir sozusagen zur Seite zu stehen und mit relevanten Change-Maßnahmen vielleicht auch nochmal so weit einzugreifen, sondern die Sensibilisierung für die Priorität von dem Thema einfach nochmal voranzutreiben. Ne? Also da steckt wirklich alles drin, was man irgendwie aus dem Portfolio ziehen kann. Also pauschal kann man es, glaube ich, nicht beantworten, aber ich glaube, das ist unsere Pflicht, ne? Zu beraten und zu sagen, das ist die Konsequenz immer und immer wieder.
Wenn man sich auf solchen Manöver einlässt, also S/4HANA jetzt einzuführen, ist der eine oder andere Kunde ja sicherlich auch erstmals mit der Frage konfrontiert, was er sich traut, in die Cloud zu tun, in eine öffentliche oder in eine private. Ist das eine Querschnittsfrage, die so eine ganze Einführung durchdringt und durchzieht? Und mit welchen Ergebnissen und wie sieht es nach Branchen aus, wäre die Frage. Sind Branchen unterschiedlich mutig?
Also das können wir, glaube ich, mit Ja beantworten. Also die Branchen sind da unterschiedlich aufgestellt, aber alle offen. Also ich glaube, aus jeder Branche erfahren wir Impulse, ne, das zu tun. Ne? Stichwort ist auch hier sowas wie ein Two-Tier-Ansatz zu sagen, nimm du dein Commodity-Zeug, irgendwie FICO einkaufen, ne, und pack das irgendwie schon mal in die Cloud, bereite das vor. Den Wertschöpfungsprozess, wo du ganz viel eigengestrickt hast, so Eigenentwicklung gebaut hast, ne, bevor du die einfach einmal in so eine moderne BTP-Umgebung irgendwie mit CAP-Entwicklung und weiß der Teufel nicht was da reingepackt hast. Das ist nochmal ein anderer Schnack. Also sprich, du teilst zwei, dann hast du die meisten Branchen schon erreicht. Und einige Branchen, sage ich mal, gerade zum Beispiel Professional Services, können wir ja, glaube ich, auch behaupten, ne, sind ja prädestiniert dafür, natürlich darüber nachzudenken, in eine richtige Cloud zu gehen. Ne? Oder eben, wie gesagt, nur Teilstellen, also so Capability-weise, ne? Entweder Fachbereichs oder IT-Capabilities. Also es ist eigentlich überall drin, muss man sagen. Also da herrscht auch aus meiner Sicht relativ große Offenheit. Da, wo so sensible Daten, so Gesundheitssektor, gibt es immer noch mal einen Zug.
Ja, das ist immer schwierig, klar.
So. Ja. Aber ansonsten ist das durchaus sehr weit verbreitet.
Okay. Es gibt andere Situationen, noch mal andere Informationssysteme als SAP. Da nehme ich es wahr, dass man auch immer die Alternative betrachtet, so kundenseitig selbst zu bauen. Jetzt baut man kein SAP selbst, das ist klar. Aber gibt es denn auch Situationen, wo Kunden sagen, wir machen jetzt so eine neue SAP-Software alleine ohne SAP-Beratungshaus dabei?
Wenig. Ich glaube einfach auch, weil du, also in so Brownfield-Kontexten durchaus.
Ja, das ist so schleichend dann. Ne?
Genau, wenn ich eine starke technische Truppe habe, kann das gut gehen. Aber ich glaube, für wirklich komplette Greenfield-Umstellungen sind IT-Abteilungen nicht vorbereitet, weil einfach auch das Volumen, was ich da brauche, nicht passt. Und natürlich, wenn ich das einmal mache, habe ich natürlich wahrscheinlich nicht so große Effekte, als wenn da jemand kommt, der schon 10, 20 Mal gemacht hat. Mhm. Und dieses ganze Thema Enablement ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen für das Thema, weil die Prozesse wirklich immer, auch jetzt noch mit jedem SAP-Release, immer eines integrativer werden und somit tatsächlich irgendwie Entscheidungen im Finance-Umfeld nachher wirklich Auswirkungen der Beschaffung oder Ähnliches haben können. Und somit kann ich das dann in so Betreuungseinheiten, die häufig ja auch noch irgendwie spezialisiert und unterteilt sind, nicht immer sicherstellen, dass ich da wirklich irgendwie an alles denke, weil dann vielleicht das Thema Architektur, also Facharchitektur für SAP-Anwendungen oder sowas fehlen könnte. Mhm. Somit, ich glaube, es gibt wenige, die eine Greenfield-Einführung oder Umstellung ohne Beratungshaus machen werden.
Na, rosige Zeiten für euch, oder? Das waren eure Erfahrungen. Jetzt Green and Brown, Adesso Orange und rosige Zeiten, das ist ja ganz bunt. Auch ganz bunt ist manchmal so eine Hypercare-Phase. Ich meine, wir haben im letzten Jahr bei der Adesso auch SAP eingeführt und ich erinnere mich mit Gott sei Dank verblassende Erinnerungen an die anschließende Hypercare-Phase, die uns ja schwer beschäftigt hat. Gibt es bei anderer Sorte Software auch, aber bei SAP ist das noch schlimmer und wahrscheinlich hast du die Antwort schon gegeben, weil es in die Kerngeschäftsprozesse so massiv eingreift. Aber unterstützt man es auch methodisch anders, so ein Hypercare? Wäre eine spannende Frage.
Ich weiß gar nicht, ob das methodisch jetzt wirklich anders ist. Also ich habe sowohl Technik als auch fachliche Beratung wirklich noch an Bord und brauche die auch. Und die muss ich wirklich griffbereit haben, ad hoc. Weil das sind wenig Fehler, wo ich sagen kann, naja, das liegt halt jetzt nochmal 2 Wochen und fertig. Wenn irgendwie so ein Faktura-Abrechnungsprozess oder sowas nicht funktioniert, ne, dann hat es am Ende auch mal ganz simpel irgendwie Auswirkungen darauf, ob ich noch Kohle in der Kasse habe oder nicht.
Ein blöder Zusammenhang, in der Tat.
Und somit sind das dann wirklich Themen, glaube ich, die man ad hoc adressieren muss. Und ich habe wenig Bugs, oder wo ich sage, ja, das mache ich halt im nächsten Release. Nee, das eher nicht.
Also, vielleicht als Impuls, das Thema, ne, da sind wir wieder bei den Fehlern der Anfangsfrage, vielleicht mal nicht von unserer Seite, sondern vielleicht so an die Konsumenten unserer Produkte am Ende, also auch der Beratungsleistung, ne, also unsere Kunden. Es ist tatsächlich schon so, kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte jetzt mal Ergebnisse sehen. Das heißt, man setzt sich teilweise auch planerisch einfach keine guten Zeiträume, ne? So oder Go-Live-Szenarien irgendwie zum Beispiel unterjährig versus einem 1.1. Ne? Also ich kann ja Komplexität auch reduzieren, indem ich meine zum Beispiel Migrationsvorgehensweise im Finance, ne, massiv weniger verkompliziere, indem ich einen 1.1. nehme, sondern ich starte einfach zum Bilanzstichtag, Punkt. Mhm. So, ne? Das hat halt auch Auswirkungen auf ganz viele andere Facetten und macht mir das Leben schon ein bisschen leichter. Es gibt auch Organisationen, die natürlich den Zwang sagen, lass uns bitte die Unterjährigkeit aber offen halten, weil das ist aber nicht unser Kerngeschäft, wie Stefan sagt, sondern wir haben halt im Prinzip, brauchen da Flexibilität. Oder wir halten das einfach nicht 3 Jahre durch. Wir müssen nämlich fragmentiert live setzen, weil wir können nicht so viel Aufmerksamkeit auf dieses Projekt, sonst sind wir bei der Mitwirkung. Ne? Also kommen denn die Leute auch, die wir dafür brauchen? Das ist schon ein schweres Thema, was wir da haben. Deswegen glaube ich, ist einfach nur wichtig, dass man die Awareness auch schafft, zu sagen, wir verschweigen da irgendwie nichts. Also man greift halt wirklich tief in so eine Organisation ein. Ne? Und man muss alle Facetten bedenken und sich als Organisation auch Zeit nehmen und dem Ganzen realistisch gegenüberstellen. Und nicht irgendwie, ich sag mal, 50 Tage Vorstudie machen, dann sagen, Ausschreibung, jetzt macht man, hinterher völlig überrascht sein, dass das so nicht läuft.
Mhm. Jetzt habt ihr am Anfang bei der Vorstellung schon gesagt, dass ihr für unterschiedliche Kundenbereiche oder Domänen zuständig seid. Einmal Manufacturing, du eher für das Cross-Industries-Geschäft. Stellt sich mir die Frage, ist das jetzt nur eine Anlehnung an die Adesso-Organisation, weil wir ja auch mit hoher Demut vor dem Anwendungswissen uns entsprechend organisiert haben? Oder ist das auch bei SAP-Projekten, die natürlich von einer einheitlichen Technologie schon stark geprägt sind, auch wirklich nötig?
Ich glaube, das ist sogar erfolgsentscheidend für so ein Projekt, weil ich halt bestimmte Branchen habe, wo ein Großteil der Wertschöpfung mit dem SAP-System unterstützt wird. Und ich andere Branchen habe, wo es halt dann eher, ich sag mal, das Abrechnungsmodul oder die Finanzbuchhaltung oder sonst was ist. Aber wenn ich zu einem Automobilhersteller komme und keine Ahnung von der Produktionsplanung habe, die so ein elementarer Teil im SAP-System ist, funktioniert das einfach nicht. Oder ein Anlagenbauer, dem ich nicht sagen kann, wie ich denn die Projektkalkulation unterstütze. Und somit gibt es, glaube ich, da wirklich elementare Sachen in den Branchen. Aber das Thema Methodik, das Thema Entwicklung, das Thema Technologie ist einfach mal übergreifend. Und da ist halt dann so ein starkes Backbone, was dann auch in verschiedene Branchen reingehen kann, glaube ich, einfach auch wichtig, einfach um das Thema Lieferfähigkeit sicherzustellen.
Mhm. Ja, leuchtet mir ein. Sehr schön. Wollt ihr noch was loswerden, wo ich nachher nicht gefragt habe? Dann wäre das jetzt der richtige. Mit außer Werbung natürlich.
Ich würde sagen, du hast alles erwischt.
Ich habe alles erwischt, auch wie lieb. Das ist ja schön. Ja, dann verweise ich gerne nochmal auf unsere Landingpage www.adesso.de/podcast, wo dieser IT-Tacheles-Folge und die anderen auch stehen. Wenn wir noch Literatur dazu haben, wir haben eine Studie, an der ihr auch mitgewirkt habt. Die werden wir sicherlich auch nennen. Dann werden wir die da auch unterbringen. Und ich bedanke mich bei euch für das interessante Gespräch über SAP-Projekte. Dankeschön.
Danke auch.
Danke auch.